Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das Bundesgericht verlangt Maßnahmen, um die Qualität von IV-Gutachten zu verbessern. Die Geschäftsprüfer des Parlaments bedauern, dass die Verantwortlichen für die grosse UBS-Krise nicht verklagt worden sind, was sie gefordert hatten. Die Herabstufung Portugals durch die Ratingagentur Moody's belastet die europäischen Börsen, besonders betroffen, Banken und Versicherungen. Und um 13 Uhr Wendepunkte, eine dokumentarische Reihe zu Ereignissen und Errungenschaften, die den Lauf der Dinge verändert haben. Heute LSD. Was eigentlich ein kreislaufstärkendes Medikament werden sollte, wurde zur gefährlichsten Droge der Welt und zur unheimlichsten Waffe in den Arsenalen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Daniel Hubacher.
Das Bundesgericht verlangt vom Bund Änderungen bei der Art und Weise, wie IV-Gutachten erstellt werden. Die Richter in Lausanne erhoffen sich davon eine Verbesserung der Qualität der Gutachten. Als problematisch bezeichnet das Bundesgericht vor allem den Umstand, dass der Bund für die Erstellung eines Gutachtens einen Pauschalbetrag bezahlt. So würden teure Untersuchungen möglicherweise unterlassen, um Geld zu sparen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen hat auf Anfrage erklärt, man nehme die Kritik des Bundesgerichts zur Kenntnis und werde die Verbesserungsvorschläge umsetzen. Die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte zeigen sich enttäuscht darüber, dass die Verantwortlichen der UBS-Krise nicht verklagt wurden. In einem Bilanzbericht schreiben die GPKs, man habe sich ein entschieden energischeres Vorgehen des Bundesrates gegenüber der UBS gewünscht. Doch die Hauptverantwortung trage die Grossbank selber. Sie habe mit einem Transparenzbericht zu wenig überzeugt und habe zu wenig Fakten auf den Tisch gelegt. Die GPKs hätten sich eine große, unabhängige Untersuchungskommission gewünscht. Die Herabstufung Portugals durch die Ratingagentur Moody's hat die europäischen Börsen heute Vormittag belastet. Insbesondere Banken und Versicherungen litten unter Kursabschlägen. Besonders stark betroffen sind Großbanken in Portugal, Spanien und Italien, aber auch die Aktien von UBS und CS haben an Wert verloren. Händler befürchten offenbar, dass sich die Finanzkrise im Euroraum weiter zuspitzen könnte. Innerhalb der EU sollen Handygespräche ins Ausland und das Surfen im Internet mit Smartphones günstiger werden. Das will die EU-Kommission. Demnach sollen Handybenutzer für Gespräche künftig zwei Verträge abschließen können, einen mit ihrem Heimanbieter und einen zweiten für Reisen ins EU-Ausland. Die Handynummer für Auslandgespräche muss dabei nicht geändert werden. Für das Surfen mit Smartphones soll es erstmals Preisobergrenzen geben. Bis 2014 soll der Höchstpreis auf 50 Cent pro Megabyte fallen. Derzeit kosten solche Verbindungen im Schnitt das Fünffache. Im ersten Halbjahr 2011 hat die Zahl der Firmengründungen in der Schweiz stark zugenommen, und zwar um 8% gegenüber der Vorjahresperiode. Von Januar bis Ende Juni 2011 seien mehr als 20.000 neue Firmen in den Handelsregistern eingetragen worden, meldet die Wirtschaftsagentur Dun & Bradstreet. Für das ganze Jahr rechnen die Analysten mit einer Rekordzahl von mehr als 40.000 Firmengründungen. Die Zahl der wirtschaftlich bedingten Konkurse sei mit gut 2.100 Fällen im ersten Halbjahr stabil geblieben. Die russischen Behörden haben die Moskauer Büros von 4 Pharmakonzernen untersucht, auch dasjenige von Novartis. Eine Novartis-Sprecherin in Moskau bestätigte entsprechende Medienberichte, allerdings ohne anzugeben, weshalb es zu den Durchsuchungen kam. Russische Medien schreiben, es gehe um Ermittlungen zu möglichen Konkurrenzabsprachen innerhalb der Pharmabranche. In Thailand soll der ehemalige Ministerpräsident Thaksin Shinawatra Sonderberater der neuen Regierung werden. Das gab dessen Schwester bekannt, die am Wochenende die Parlamentswahlen in Thailand gewonnen hat. Gestern hatten Medien Gerüchte verbreitet, Thaksin werde das Amt des Handelsbeauftragten übernehmen. Taksin lebt seit Jahren im Exil, zurzeit in Dubai. Er war 2006 vom Militär als Regierungschef gestürzt und später wegen Korruption zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Frauen auf der ganzen Welt besitzen noch immer nicht die gleichen Rechte wie Männer in armen und reichen Ländern. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht, der von der neuen Organisation UNO Frauen erarbeitet wurde. Demnach sei die Gleichstellung der Geschlechter zwar in 139 Ländern und Territorien in der Verfassung verankert, dennoch hätten Millionen Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten wie Männer. Frauen seien in den Parlamenten untervertreten und hätten in Entwicklungsländern kaum Bildungschancen. Außerdem lebten rund 600 Millionen Frauen in Ländern, wo häusliche Gewalt kein Verbrechen sei.
12.36 Uhr. In detaillierteren Berichten und Gesprächen geht's gleich um das Urteil der Bundesrichter, das die Praxis der IV-Gutachten verändern wird, um Lehren, die aus der UBS-Krise gezogen wurden oder auch nicht, ums altmodische Konkordanzsystem, das für Avenir Swiss das beste Zukunftsmodell ist, um Ratingagenturen, die im Prinzip nur beobachten, aber oft wie Täter wirken, und ums Telefonieren in Europa, das rund um die Schweiz billiger werden soll. Am 19. April 1943 schluckte der Schweizer Sandow-Chemiker Albert Hoffmann eine Dosis der von ihm entdeckten Substanz, LSD, und sagte viel später dazu:
Nach meinen eigenen Erfahrungen hätte ich nie gedacht, dass ein Stoff mit dieser Wirkung, mit dieser unheimlichen dämonischen Wirkung, jemals auf die Straße kommen könnte.
In der Reihe Wendepunkte die unglaubliche Geschichte des LSD, was ein Medikament hätte werden sollen, wurde zur gefährlichsten Psychodroge der Welt. Wendepunkte im ersten und vierten Nummer 1, jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.213 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 20,91 gehandelt und der Dollar zu 84 Rappen 82. Das Wetter. Heute ist es trotz Wolkenfeldern oft sonnig, über den Bergen bilden sich größere Quellwolken und es gehen vor allem im Jura und den Alpen und im Süden auch einige Schauer und Gewitter nieder. Am Abend sind auch im Flachland einzelne Gewitter möglich. Morgen Donnerstag ist es in den Alpen und im Osten zuerst noch sonnig, aus Westen und Süden ziehen immer mehr Wolken und später auch teils kräftige Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad. Am Freitag geht es wechselhaft weiter. Vor allem in den Alpen und Süden muss erneut mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Im Norden steigen die Temperaturen auf 23 Grad. Im Süden ist es schwül bei 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Ein Autounfall, komplizierte Knochenbrüche, das Leben bleibt eingeschränkt. In solchen und auch ganz anderen Fällen ist es für die Betroffenen sehr wichtig, ob sie eine Invalidenrente bekommen oder nicht. Seine Rentenentscheide stützt der Bund jeweils auf Gutachten von medizinischen Abklärungsstellen, zum Teil gewinnorientierte Firmen. Darin übt das Bundesgericht nun Kritik in einem Grundsatzurteil. Was das Gericht unfair und undurchsichtig findet, sagt Sascha Buchbinder.
Eigentlich sollten die medizinischen Abklärungsstellen, die sogenannten MEDAS, qualitativ hochwertige und unabhängige Gutachten in komplizierten Fällen garantieren. Doch in letzter Zeit häuften sich die Zweifel an ihrer Arbeit. Nun schließt sich das Bundesgericht diesen Bedenken teilweise an. Die Richter verlangen grundlegende Verbesserungen am System. Das Bundesamt für Sozialversicherungen muss handeln. Worum es geht? 18 MEDAS gibt es in der Schweiz. Zum Teil sind das Universitätsspitäler, inzwischen zu einem Drittel aber auch gewinnorientierte Privatfirmen. Das Problem hierbei, diese MEDAS sind von den Aufträgen des Bundes abhängig. Im Schnitt sind 85-90% ihrer Arbeit Aufträge der Invalidenversicherung. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing, sagt das Sprichwort. Anwälte behaupten, die MEDAS betrieben Liebesdienerei, weil die IV in den roten Zahlen steckt, entschieden sie tendenziell gegen die IV-Rentner. Auch das Bundesgericht meint, es sei problematisch, wenn das Risiko bestehe, dass die Gutachter den vermeintlichen Erwartungen ihres Hauptauftraggebers genügen wollten, um sich Folgeaufträge zu sichern. Das Gericht fordert nun, dass die Vergabe von Aufträgen nach dem Zufallsprinzip erfolgt. damit keine Gefälligkeitsgutachten bestellt werden können und die Unabhängigkeit der MEDAS gesichert werde. Der Leiter des Rechtsdienstes beim Bundesamt für Sozialversicherungen, Ralf Kocher, kann die Kritik nachvollziehen.
Mit dem Entscheid hat das Bundesgericht ja verlangt, dass die Gutachtensaufträge in Zukunft über eine IT-Plattform nach dem Zufallsprinzip verteilt werden sollen, damit eben nicht Begutachtungsstellen bevorzugt werden können. Und damit kann ich eigentlich sagen, rennt das Bundesgericht bei uns offene Türen ein.
Ein entsprechendes Projekt sei bereits in Arbeit. Am 1. Januar 2012 soll der Computer die Aufträge vergeben. Außerdem sorgen sich die Richter wegen der Fallpauschale. 9.000 Franken bekommen die MEDAS für ein Gutachten, unabhängig davon, wie kompliziert der Fall ist. Für die Versicherten bestehe die Gefahr, dass teure Abklärungen unterlassen werden, weil sie den Gewinn schmälern. Das Bundesamt müsse eine neue Entschädigungsregelung aushandeln. Auch hier zeigt Ralf Kocher Verständnis.
Wir haben in diesem Bereich auch schon Verhandlungen mit den MEDAS am Laufen und sehen da auch Handlungsbedarf im Sinne des Bundesgerichtes, dass es eben zu einer differenzierten Entschädigung nach Aufwand, nach Komplexität des Gutachtens in Zukunft kommen muss.
Schließlich fordert das Bundesgericht eine Stärkung der Mitspracherechte. Bisher ordnete das Amt Gutachten einfach an. In Zukunft sollen die Betroffenen bei allen Schritten ein Mitspracherecht erhalten.
Ein Jahr ist es her, da legte die Geschäftsprüfungskommission von National- und Ständerat ihren Bericht vor zur Krise rund um das Engagement der UBS in den USA. Darin stand, warum Politik und Banken dermaßen hilflos agiert hatten in der Krise. Und der Bericht machte Vorschläge, was zu tun sei, damit sich ein solches Szenario nicht wiederholt. Hat der Bericht etwas bewirkt? Teilweise, findet die GPK ein Jahr später. Sie ist mit dem Bundesrat halbwegs zufrieden und enttäuscht von der Großbank UBS. Elmar Plotzer.
Die letzten Jahre waren stürmisch für die UBS. Nur mit staatlicher Hilfe konnte ein Kollaps der Großbank verhindert werden. Und in den USA gab es Riesenprobleme, weil UBS-Mitarbeiter amerikanischen Bankkunden bei Steuerhinterziehungen geholfen hatten. Heute zeigt sich die Geschäftsprüfungskommission des Parlaments enttäuscht darüber, dass niemand von der Führung der UBS dafür juristisch zur Rechenschaft gezogen wurde. Ja, selbst der Transparenzbericht der UBS, der etwas Licht ins Dunkel bringen sollte, sei auf halbem Wege stecken geblieben, kritisiert GPK-Mitglied und CVP-Ständerat Konrad Graber.
Man hat einen Transparenzbericht abgegeben, der eigentlich alte Fakten aufgearbeitet hat, aber nichts Neues zutage gebracht hat. Das Auslandgeschäft, das wurde vollständig ausgeblendet. Also die Frage beispielsweise, wussten die Top-Manager in der Schweiz etwas von kriminellen Vorgehen in den USA. Das wurde nie thematisiert.
Überhaupt, die GPK habe sich eine große und unabhängige Untersuchungskommission mit weitreichenden Befugnissen gewünscht. Aber die UBS habe einfach selber zwei Experten benannt und denen einen klar begrenzten Auftrag erteilt. Die UBS selber hatte offenbar Angst, dass ein weitergehender Untersuchungsbericht mit neuen Fakten möglicherweise auch zu neuen Problemen in den USA geführt hätte. Und dieses Risiko wollte die Großbank nicht eingehen. Das Interesse der Schweizer Öffentlichkeit, endlich alle Hintergründe zu erfahren und zu wissen, wer die Schuldigen der UBS-Affäre waren, hatte da das Nachsehen. Sehr zum Bedauern der GPK, aber der Politik seien da momentan weitgehend die Hände gebunden. Etwas zufriedener ist die Geschäftsprüfungskommission mit dem Bundesrat. GPK-Präsidentin und SP-Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi.
Der Bundesrat hat viele unserer Empfehlungen doch versucht umzusetzen oder ist dran, sie umzusetzen. Vor allem jetzt auch mit dem Gesetz wegen den Banken, die zu groß sind, um Konkurs zu machen, also too big to fail. Da ist der Bundesrat auf gutem Weg.
Auch habe sich die Zusammenarbeit innerhalb des Bundesrates in den letzten Monaten verbessert. Die Kollegialität sei wieder größer geworden. Im GPK-Bericht war das ein wichtiges Anliegen, denn man sah die Zerstrittenheit des Bundesrates und das fehlende Vertrauen zwischen den Regierungsmitgliedern als wesentlichen Grund dafür, dass der Bundesrat in der Krise so schwach reagiert habe. Die GPK verlangt jetzt, dass die Bundeskanzlei mehr Kompetenzen erhält bei der Koordinierung der bundesrätlichen Politik. Maria Roth-Bernasconi kann sich sogar eine weitergehende Regierungsreform vorstellen.
Es gibt jetzt ja Vorschläge, dass man ein Präsidialdepartement schafft. Das muss diskutiert werden.
Denn in einem ist sich die GPK einig. Die nächste große Krise, sei sie politischer oder wirtschaftlicher Natur, die komme bestimmt. Und das nächste Mal sollte die Schweizer Politik besser gewappnet sein.
Herr Plotzer, Konkordanz ist out, Konkurrenz ist in, sagen viele Politbeobachter angesichts der Krisen, die der Bundesrat in letzter Zeit eher schlecht als recht gemeistert hat. Ganz anders die Haltung des liberalen Think Tank Avenir Suisse. Er hat das Schweizer Konkordanzsystem vertieft untersuchen lassen und kommt in der Studie, die heute präsentiert wurde, zum Schluss, das traditionelle schweizerische Regierungsmodell ist nach wie vor ein Erfolgsmodell. Revitalisieren statt abschaffen müsse das Motto sein. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
In den Chor der Konkordanzkritiker will Studienautor und Sozialgeograf Michael Herrmann nicht einstimmen. Das gemeinsame Regieren der größten Parteien sei im Gegenteil ein Erfolgsmodell.
Das beginnt schon beim überdurchschnittlich hohen Regierungsvertrauen, das wir hier in der Schweiz haben. Wir haben ein sehr hohes Systemvertrauen im internationalen Vergleich. Aber es zeigt sich eben auch anhand der harten Fakten. Also die Schweiz, wir haben sie jetzt gerade in dieser Schulden, Finanzkrise, Wirtschaftskrise gesehen, ist sehr gut, sehr robust bei Krisensituationen. Und da hat auch die Konkordanz mitgeholfen.
Beispielsweise, als die Schuldenbremse gemeinsam in der Konkordanz beschlossen wurde. Trotzdem müsse das Erfolgsmodell hinterfragt werden, sagt Herrmann, und wartet darum mit 3 Reformvorschlägen auf, eine Art Verjüngungskur für die Konkordanz. Die erste Idee zielt auf die Einführung eines Vertrauensvotums.
Die Bundesräte sollen sich alle 4 Jahre wie der Nationalrat, wenn sie wieder antreten wollen, einem Vertrauensvotum stellen. Und die Bevölkerung kann dann entscheiden und kann das ankreuzen, wer das Vertrauen kriegt. Nur die müssen bestätigt werden durch das Parlament, die nicht die Mehrheit haben.
Für Herrmann hätte das Vertrauensvotum Vorteile auch gegenüber einer direkten Volkswahl der Bundesräte, wie sie die SVP vorschlägt. So käme es beim Vertrauensvotum nicht zu Dauerwahlkämpfen wie bei der Volkswahl und doch würde die Legitimität der Regierung gestärkt, glaubt Herrmann, der für den Bundesrat noch eine weitere, zweite Reformidee entwickelt.
Wir haben das bei der Libyen-Krise, bei der Bankenkrise gesehen. Der Bundesrat wirkt eben nicht geführt. Und in Krisensituationen oder insbesondere auch, wenn die Schweiz vom Ausland unter Druck steht, dann haben wir eigentlich ein Interesse an einer starken, eher geführten Regierung. Mein Vorschlag zielt nun in die Richtung, dass man quasi pro tempore den Bundespräsidenten mit zusätzlichen Kompetenzen in Krisensituationen für dieses Krisenthema ausstatten kann, dass wir eben nicht mehr diesen zerstrittenen, uneinigen, schwachen Bundesrat in diesen Situationen haben.
Der neue gestärkte Bundespräsident dürfte nur in Pattsituationen mit abstimmen, was seine überparteiliche Position unterstreichen und für ein Machtgleichgewicht im Bundesrat sorgen würde. Schließlich will Politikbeobachter Herrmann, der den Konkordanzbegriff weit fasst, auch den Parlamentsbetrieb reformieren, denn dort beobachtet er immer häufiger destruktive Allianzen, die wichtige Geschäfte zu Fall bringen.
Ich schlage vor, dass die beiden Räte, wenn sie sich nicht einigen können, dass da automatisch ein obligatorisches Referendum passiert, also wenn beide einen Vorschlag haben und das Volk dann definitiv darüber entscheiden kann, ob sie für die Ständeratsvariante, für die Nationalratsvariante oder für keine dieser Varianten ist.
Ob dieser Vorschlag noch dem Sinn und Zweck des Zweikammersystems entspricht, die ersten Reaktionen der Parteien sind verhalten bis ablehnend. Beim Vertrauensvotum durch das Stimmvolk befürchtet man 2 Klassenbundesräte. Einen zu starken Bundespräsidenten wollen viele ebenfalls nicht. Doch für Herrmann geht es vor allem um den Denkanstoß zur Revitalisierung der Konkordanzidee.
Bewahren heißt nicht konservieren und wir sollen auch die Freiheit haben, über dieses System etwas über den heutigen Tag hinaus nachzudenken, weil wir können es noch besser machen. Und wenn wir das schaffen, das zu verbessern, wird vielleicht eines Tages dieses Modell sogar ein Exportschlager, so wie die Schuldenbremse, dass andere Länder denken, ja, das ist eigentlich ganz vernünftig, was die Schweizer da machen.
No news is good news. Wenn man nichts hört, läuft alles gut, heißt eine Redensart. Und so konnte man eigentlich davon ausgehen, dass das schuldengeplagte Portugal mit seiner neuen Regierung und dem ehrgeizigen Spar- und Sanierungsprogramm offenbar auf gutem Weg ist. Dem scheint nicht so zu sein. Moody's Eine der großen Ratingagenturen hat die Note für Portugal auf die Stufe Ramsch gesenkt. Frage an Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer, warum denn das und warum jetzt?
Ja, so einen konkreten Anlass, warum genau heute, gab es eigentlich nicht. Man muss sehen, die Ratingagenturen, die beobachten, analysieren ja Firmen und Staaten dauernd. Sie überprüfen, wie sich ein politischer Entscheid mittel- langfristig auswirken könnte. Im Fall von Portugal kamen die Experten von Moody's jetzt zum Schluss, die Sparpläne reichten nicht aus. Ein erstes Hilfspaket hat Portugal ja schon bekommen und ein zweites könnte nächstes Jahr nötig sein, meint jetzt Moody's. Und auch in Sachen Senkung des Staatsdefizites ist Moody's pessimistisch.
Sie sagten es, eigentlich wären ja Ratingagenturen einfach Beobachter, aber im Geschehen um die europäischen Schuldenländer wirken sie oft wie Mitspieler, wie Täter.
Ja, als das werden sie im Moment tatsächlich gesehen, das stimmt. Ich denke, in so einem Krisenfall ist es natürlich immer eine Frage, wo man steht. Aus Sicht der Politiker und der betroffenen Länder und Menschen sind natürlich die Ratingagenturen im Moment nicht nur Beobachter, sie sind tatsächlich auch Täter. Die Politik fühlt sich ja gedrängt, immer neue, noch einschneidendere Sparmaßnahmen zu beschließen. Die Ratingagenturen auf der anderen Seite, die weisen diese Täterrolle natürlich weit, weit von sich. Schuld seien nicht sie, sondern die Politiker, die eben zu wenig gegen die Defizite machten. Sie selber, so sagen die Ratingagenturen, sie selber seien sozusagen nur die Überbringer der schlechten Botschaft. Aber ich denke, so einfach, so schwarz-weiß ist es natürlich nicht. Ein wenig Recht haben wohl beide Seiten.
Also sind kritische Töne von Politikern an die Adresse der Agenturen berechtigt?
Ich denke schon, ein Stück weit sicher. Mittlerweile ist die Skepsis ja politisch ganz, ganz oben angekommen. An die Spitze der Kritiker haben sich mit Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Barroso zwei Schwergewichte der EU-Politik gestellt. Merkel sagte vor kurzem, die Politik, die dürfe sich die eigene Meinung nicht wegnehmen lassen. Im Falle der Euro-Rettung sei die Meinung des IWF, sei die Meinung der Europäischen Zentralbank genauso wichtig wie die Meinung der Ratingagenturen, sagte Merkel.
Die Überbringer der schlechten Nachrichten an Europa sitzen alle in den USA. Wie konkret ist denn die Idee einer europäischen Agentur als Gegengewicht?
Also man muss sagen, die Sympathien sind durchaus da. Eine solche europäische Ratingagentur, die hätte das Ziel, die Macht der drei Großen ein wenig zu brechen. Dazu möchte man eben eine möglichst unabhängige europäische Agentur, denn man muss sehen, genau das ist ja der Vorwurf, die Kritik an den großen Ratingagenturen, dass sie eben sozusagen ihre eigenen Kunden bewerten, also die Kunden, die sie dann auch noch bezahlen. Und das kann natürlich zu Interessenskonflikten führen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich denke, allzu viele Illusionen sollte man sich nicht machen. So eine europäische Ratingagentur, die kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen gründen. Und auch Befürworterin Merkel hat gesagt, ja, im Moment habe eben die Euro-Rettung Priorität. Das heißt, in nächster Zeit werden die drei Großen wohl noch keine Konkurrenz bekommen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Wer sein Handy im Ausland benutzt, wird in der Regel unangenehm daran erinnert, von seiner nächsten Handyrechnung nämlich. Damit soll innerhalb der EU jetzt Schluss sein. Die EU will die Tarife für die Nutzung des Handys im Ausland drücken, und zwar massiv. Urs Bruder berichtet.
Das ist die Art der EU, ihren Bürgern schöne Ferien zu wünschen. In Zukunft, verspricht sie, sollt ihr für die Benutzung des Handys im Ausland nicht mehr bezahlen als zu Hause. Was die Telekomfirmen dafür derzeit verlangen, hält man in Brüssel offenbar so sehr für Wucher, dass die marktfreundliche EU jetzt zum marktfeindlichen Instrument der Preiskontrolle greift. Einen erlaubten Höchstpreis fürs Telefonieren im Ausland hat die EU schon vor Jahren eingeführt. Der soll weiter sinken. Und neu will die EU auch einen Höchstpreis für Surfen oder E-Mail-Lesen per Handy vorschreiben. Er wird anfangs bei einem Drittel des derzeitigen Durchschnittspreises liegen und er soll bis auf einen Fünftel fallen. Und, verspricht die EU, das sei dann nur der erlaubte Höchstpreis. Die tatsächlichen Preise sollen noch weiter sinken, weil die EU endlich auch bei den sogenannten Roaming-Gebühren, den Gebühren für die Nutzung des Handys im Ausland, den Markt zum Spielen bringen will. Derzeit liefern sich die Telekomfirmen nämlich einen Preiskampf auf dem Heimmarkt und sie schützen einander im Roaming-Geschäft, indem sie Abkommen schließen und ihre Kunden zwingen, die überzahlten Dienste ihrer ausländischen Partner zu nutzen. Neu sollen Handynutzer auch im Ausland ihren Netzanbieter frei wählen können. Und die Konkurrenz soll größer werden. Neu werden die großen Telekomfirmen ihre Netze auch für ausländische Billiganbieter zu fairen Preisen öffnen müssen. Mehr Wettbewerb, weniger Absprachen. Langfristig setzt die EU also weiterhin auf Markt. Genauer ihren gemeinsamen Binnenmarkt. Was für Waren schon lange gilt, soll bald auch für Handysignale gelten. Ganz Europa wächst zu einem Handymarkt zusammen. Ganz Europa? Nein. Ein kleines Land in der Mitte Europas gehört nicht zur EU. Und ein bilaterales Handyabkommen ist nicht in Sicht. Die Schweizer bezahlen heute schon viel mehr für Handygespräche im europäischen Ausland als EU-Bürger. Und der Unterschied wird noch deutlich größer, wenn die Mitgliedsländer und das EU-Parlament den heutigen Vorschlag der Kommission annehmen.
Vor 100 Jahren entdeckt, heute von Tausenden von Touristen täglich bestiegen, Machu Picchu, die berühmte Inka-Zitadelle in den Anden Südperus. Das 100-jährige Jubiläum der Entdeckung wird morgen kräftig gefeiert mit vielen Prominenten und den Enkeln des US-amerikanischen Entdeckers Hiram Bingham. Doch im nahegelegenen Cusco, einst Mittelpunkt des Inka-Reiches, ist es vielen Menschen nicht nach Jubeln. Denn nur ganz wenige profitieren von der Geldmaschine Machu Picchu. Aus dem Süden von Peru berichtet Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Sie selbst liegt hoch über dem Urubamba-Tal auf einem Bergrücken in 2360 Metern Höhe. Machu Picchu ist Teil des Weltkulturerbes der UNESCO und eine der größten Touristenattraktionen in Südamerika. Die einzige Verkehrsverbindung ist die alte Eisenbahn ab Cusco. Je weiter sich die Dieselloks durch das grüne Urubamba-Tal kämpfen, desto häufiger tauchen Zeugen aus der Inka-Zeit auf. Kleine Ruinen und Terrassen an den Steilhängen, auf denen einst Landwirtschaft betrieben wurde. 4 Stunden holprige Zugfahrt und man ist im hintersten Talwinkel, wo sich ein Teil des Inka-Adels einst vor den spanischen Eroberern in Sicherheit brachte. Endstation ist bei der Ortschaft Aguas Calientes. Sie liegt auf dem Grund einer tiefen Schlucht, noch versperren senkrecht abfallende Felswände den Blick auf die Zitadelle weiter oben. Die Besucher finden sich in einer hässlichen Wildweststadt wieder. Eine Goldgrube ist Aguas Calientes auch so und Teil der vielen Probleme rund um Machu Picchu, wie Chefarchäologe Fernando Astete erklärt.
Y si usted ha visto el pueblo de Aguas Calientes, es un pueblo que
Die Jagd auf das Geld der Touristen habe einen veritablen Wildwuchs in der Gastronomie und Hotellerie ausgelöst. Hotelbesitzer und die Eisenbahnbetreiberin hätten allein das Ziel, laufend mehr Besucher zur Zitadelle zu schaffen. Diesen Interessen zuliebe soll eine zweite Straße entstehen, hinauf zu den Ruinen. Gerade hat Peru zum zweiten Mal abwenden können, dass die UNESCO Machu Picchu zum gefährdeten Weltkulturerbe erklärt, wohl wieder mit vagen Zusagen, die niemand zu erfüllen gedenkt. Und nicht genug damit. Schon heute ist der tägliche Besucheransturm mit 2.500 Menschen das Dreifache dessen, was die UNESCO für vertretbar hält. Wird das Inka-Denkmal in Zukunft nicht zurückhaltender vermarktet, so straft die UNESCO Machu Picchu und Peru unweigerlich ab. Die Besucherströme sorgen für Erosion und Schäden an Wegen und Ruinen oder an Objekten wie der Sonnenuhr. Die Archäologen haben schon vorgeschlagen, die Turnschuh-Tragpflicht für Besucher einzuführen, aber Perus Regierung hat das abgelehnt. Stark belastet ist auch das Verhältnis der Inka-Nachkommen in Cusco mit Machu Picchu. Auch in der ehemaligen Inka-Kapitale machen die Hoteliers das große Geschäft. Der Rest der Gesellschaft habe nichts davon und gehe leer aus, sagt der Arzt Hermógenes Mono Montay.
Pero como que nosotros los cusqueños, los que no estamos ligados al turismo, no la vemos, ¿no? Lo que vemos es cada vez más desnutrición.
Es sei eine Schande, dass sich trotz des Millionengeschäftes mit Machu Picchu in Cusco Hunger und Analphabetismus laufend ausbreiteten.
Siempre se nos apabulla diciendo de que estamos matando la gallina de huevos de oro, que es el turismo.
Und wenn die Bevölkerung von Cusco ihren Anteil verlange, lade sie den Zorn der Zentralregierung auf sich. Die Leute würden gemaßregelt mit dem Argument, ihre Forderungen liefen auf das Schlachten der goldenen Gans des Tourismus hinaus.
Ulrich Hachemann aus Machu Picchu. Reich 1. Wendepunkte ist Titel und Programm einer thematischen Reihe zu Ereignissen oder Erfindungen, die viele oder vieles verändert haben. Heute die unglaubliche Geschichte von LSD, der Substanz, die eigentlich ein Heilmittel hätte werden sollen. Wendepunkte im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Daniel Hubacher.
Das Bundesgericht verlangt vom Bund Änderungen bei der Art und Weise, wie IV-Gutachten erstellt werden. Problematisch sei besonders der Umstand, dass der Bund für ein Gutachten einen Pauschalbetrag bezahle. Die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte sind enttäuscht darüber, dass die Verantwortlichen der UBS-Krise nicht verklagt wurden. Die UBS habe zu wenig Transparenz geschaffen bei der Aufarbeitung der Krise. Die Herabstufung Portugals durch die Ratingagentur Moody's hat die europäischen Börsen belastet. Insbesondere Großbanken in Portugal, Spanien und Italien erlitten Kursabschläge. Aber auch die Aktien von UBS und CS verloren an Wert. Verkehrsinfo DRS von 13.01 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf, stockender Verkehr zwischen dem Vernier-Tunnel und Berne.
Sie wurde später auch psychische Atombombe genannt. Die Schweizer Erfindung, die Substanz, die Albert Hofmann 1943 entdeckte und die als LSD in die Geschichte einging. Der Selbstversuch des jungen Chemikers, der bei Sando in Basel eigentlich nur im Getreidepilz Mutterkorn nach neuen Substanzen für die Heilmittelgewinnung suchte, ist legendär. Ebenso der spätere Kult, den die Hippies um die bewusstseinserweiternde Wirkung von LSD machten. Es wurde so lange mit der gefährlichen Droge experimentiert, bis es Tote gab. Dann, noch in den 60er Jahren, wurde LSD weltweit verboten. Für den Entdecker der Substanz, für Albert Hofmann aber, blieb LSD zeitlebens eine faszinierende Substanz. In einem Gespräch 1996 zum 90. Geburtstag von Albert Hofmann erzählte der LSD-Entdecker Emil Lehmann, wie alles begann.
Albert Hofmann, am 19. April 1943 haben Sie das erste Mal in einem Selbstversuch LSD-Erfahrungen gemacht. Inwiefern hat eigentlich die Erfahrung dort Ihr ganzes weitere Leben geprägt?
Ja, es hat eine wichtige Rolle gespielt in meinem Leben. Insofern, als ich als gewöhnlicher Chemiker, also ich bin tätig in der pharmazeutisch-chemischen Forschung, dass ich da plötzlich in ein Gebiet komme, wo sehr grosse Auswirkungen hat. Es geht im Grunde genommen beim LSD um eine Substanz, die das Bewusstsein verändert. Und das Bewusstsein ist ja bekanntlich das Zentrum von unserem menschlichen Sein. Und insofern hat dann das enorme Auswirkungen in alle möglichen Gebiete. Und insofern hat mich dann das aus der Laufbahn von einem gewöhnlichen Chemiker, hat mich das rausgebracht in weite andere Gebiete von der naturwissenschaftlichen Betrachtungen, dass man Naturwissenschaft anders anschaut. Man hat andere Beziehungen bekommen zum allgemeinen Lebensgefühl. Es hat also sehr grosse Einwirkungen gehabt.
Also könnte man es zusammenfassen, Sie waren vorher in Anführungszeichen ein gewöhnlicher Naturwissenschaftler gewesen, nachher sind Sie eine Art ein Geisteswissenschaftler geworden, auch neben dem Naturwissenschaftler.
Das kann man so sagen.
Der Versuch in dem April 1943 ist irgendwie, kommt mir auch ein bisschen verrückt vor. Da nimmt man irgendeine Substanz, weiss nicht genau, was es überhaupt ist. Man weiss nicht genau, wie muss man es dosieren. Ist denn das gang und gäbe Praxis gewesen, dass man solche Sachen probiert hat? Oder haben Sie das Gefühl, jetzt mache ich mal etwas ganz ehrlich Gesponnenes?
Nein, es ist etwas ganz Ausrundes gewesen. Das hat man allgemein nicht gemacht, dass man das so genommen hat. Aber es war ja so gewesen, dass ich ja die Substanz nicht gemacht habe, als wenn ich ein LSD habe entdecken, sondern der Plan, die Konzeption von diesen Versuchen und das Ziel von diesen Versuchen war, ein Kreislaufstimulanz herzustellen. Und die Verbindung ist dann auch in die Pharmakologie gegangen, als Substanz, die zu prüfen ist auf Kreislaufwirkung. Und dort ist nichts rausgekommen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, aus Überlegungen von der Struktur, habe ich das Gefühl, das muss doch etwas Besonderes sein, dieser Substanz. Und habe dann, nachdem es 1938 habe ich sie erstmal hergestellt, die Verbindung, also sozusagen schubladisiert worden ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist etwas Besonderes, man sollte das näher untersuchen. Und habe dann 1943 noch einmal die Synthese gemacht. Und während der Synthese bin ich plötzlich in einen anderen Bewusstseinszustand gekommen. Wahrscheinlich habe ich da ein bisschen von der Lösung, von dieser Substanz, die meine Haut kam, eingenommen habe ich nichts. Und das hat dann genügt, um mich eben die Wirkung von dieser Substanz spüren zu lassen. Und dann habe ich nachher probiert, das ist dann der 19. April 1943, habe ich den ersten geplanten LSD-Versuch gemacht. Und als vorsichtiger Mann habe ich dann mit der kleinsten Menge, wo irgendeine Substanz könnte wirksam sein, die ich gedacht habe, mit einem Viertel von einem Milligramm habe ich dann einen Selbstversuch gemacht. Wenn man denkt, dass die stärkste Gift braucht ein Milligramm oder noch mehr, damit sie wirkt. So habe ich also eigentlich gedacht, das könnte nicht passieren. Ich habe gedacht, ich fange ganz unten an und würde dann langsam steigern. Das war nicht nötig, denn die Menge, die ich genommen habe, die hat dann schon, also man könnte sagen, es war etwa fünfmal die normale Dosis gewesen. Ich war also eine starke Überdosierung. Darum war der Versuch, das erste Erlebnis, auch etwas Erschreckendes gewesen. Es war so gewesen, extrem bin ich in eine ganz andere Welt gekommen, in einen anderen Zustand. Da hat man in das Gefühl gehabt, ich sei außerhalb meines Körpers, ich bin, habe das Gefühl gehabt, ich sei schon auf der anderen Seite. Es war ein Horrortrip, würde man sagen. Mhm. Und erst nachher beim Ausklingen, als ich mich erholte langsam, ist ein ganz anderes Erleben gekommen. Dann ist ein ungeheures Glücksgefühl gekommen. Ein Gefühl von Wiedergeborensein, wieder zurückkommen aus einer Todeserfahrung ins Leben. Und das so, solche Erlebnisse dann natürlich schon prägen.
Sie haben ja nachher mehrfach wieder solche LSD-Erfahrungen gemacht. Kann man dann irgendwie den Kern von dem ganzen Erlebnis mit dem LSD kurz beschreiben, was das ausmacht?
Also das Entscheidende ist schon, dass man den Dualismus, der in unserem Alltagsbewusstsein, unser Bewusstsein eigentlich charakterisiert, dass man das Gefühl hat, ich bin da und da ist die Aussenwelt, und da bin ich und da bist du, dass der Dualismus verschwindet, dass man das Gefühl hat, man sei ein Teil vom Ganzen. Man ist eingebaut ins Ganze vom Leben, vom Kosmos. Und das gibt einem, es kann einem ein unerhörtes Glücksgefühl geben, von Geborgenheit. Aber es kann einem auch ein Gefühl geben, jetzt habe ich mein Ich verloren. Ich bin verloren, ich sterbe jetzt oder ich bin schon, ich bin nicht mehr ich. Wie gesagt, das kann eben zwei ganz verschiedene Aspekte haben. Das verloren gehen, das Angst hat zu sterben, das Schrecken, wo auch ein Teil ist von unserem Leben, von unserem Bewusstsein, dass das dann überhand nimmt, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht mehr ich, bin nicht mehr ich verliere mich ich.
Sein Ich verlieren, in andere unbekannte Winkel des eigenen Bewusstseins vorstoßen, diese Wirkung von LSD hat nicht nur Chemiker, Psychiaterinnen und Hippies in höchstem Maße fasziniert. In der Zeit des Kalten Krieges starteten auch die Geheimdienste der Sowjetunion und der USA Versuche mit LSD. Versuche, die jenseits jeder Ethik waren, wie der verstorbene Sozialwissenschaftler und Drogenexperte Günter Ament in seinem Buch «Die Legende vom LSD» schrieb und 2008 in einem Interview mit Radio DRS erklärte.
Da ging es vor allen Dingen darum, der Koreakrieg hat bereits stattgefunden, der Vietnamkrieg lief bereits, obwohl die Amerikaner da noch nicht so involviert waren wie später, war man vor allen Dingen interessiert an der Entwicklung einer Verhördroge, einer Wahrheitsdroge. Die Militärforschung hat da ihre ganze Konzentration draufgesetzt, sowohl in Frankreich wie in England, aber eben auch in den USA. Und dort hat sowohl die Armee wie die CIA Experimente an Menschen mit LSD gemacht, die nach der heutigen Definition der UN Folter gewesen sind. Da gibt es unglaublich schlimme Berichte. Und das ist eben die dritte Dimension, die diese Droge hat, dass sie tatsächlich auch ein chemischer Kampfstoff ist. Um nur ein populäres Beispiel zu nennen, viele Leute denken eben, diese Idee, das Trinkwasser einer Stadt mit LSD zu bestücken, um an die Bevölkerung einer ganzen Stadt auf LSD zu bringen, auf einen großen, gigantischen Trip, wo sie alle Love and Peace machen, das sei eine Hippie-Idee. In Wirklichkeit ist das die Idee des amerikanischen Geheimdienstes, der übrigens auch solche Experimente ansatzweise gemacht hat. Dasselbe war, dass man beispielsweise mit Aerosol LSD versucht hat, in die Luft zu versprühen, hat aber dann sehr schnell festgestellt, dass das Zeug zurückkommt und die eigenen Soldaten kontaminiert, also auf Trip brachte. Das heißt also, LSD hat sich in der chemischen Kriegsführung, in der praktischen Anwendung als nicht so erfolgreich erwiesen, wie man das erhofft hat. Heute hat man sicherlich bessere Methoden, um an die Psyche eines Menschen heranzukommen, um einen Menschen zu brechen. Ich sage das in meinem Buch und wiederhole das, wenn erst einmal die Protokolle von Guantanamo veröffentlicht werden, werden wir sehen, mit welchen chemischen Substanzen dort Verhöre stattgefunden haben. Also von den körperlichen Torturen mal abgesehen, die eindeutig als Folter zu bewerten sind. Das hat man in den 40er, 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Man macht es immer. Und im Augenblick ist das, was ich bei meinen Recherchen herausgefunden habe, die Militärforschung wieder auf dem Niveau des Kalten Krieges.
LSD, eine Waffe, ein Medikament, eine Droge, eine ziemlich gefährliche Substanz, die Günter Ament nach einem Selbstversuch wie folgt beschrieben hat.
Von allen psychoaktiven Substanzen, die ich kenne, ist LSD die potenteste und das heißt natürlich auch die riskanteste. Ein LSD-Trip einfach so einzuwerfen, als wäre das ein Lutschbonbon, ist eine hochriskante Angelegenheit. Davor kann man nur warnen, und das sage ich, der nicht mit Verboten operiert, aber der sich zur Aufgabe gesetzt hat, über die Risiken von Drogen aufzuklären. LSD ist eine hochriskante Droge. Das muss man auch noch mal sagen. Im Augenblick gibt es kein sauberes, von der Pharmaindustrie anständig hergestelltes LSD. Es sind alles, was am Markt ist, Garagenprodukte, die oft nur LSD genannt werden, in denen aber kein LSD drin ist. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Es ist nach wie vor die verbotenste aller Drogen. Ihre Herstellung ist verboten. Gleichzeitig ist die Herstellung auch kompliziert, erfordert einen bestimmten Aufwand, um überhaupt sauberes LSD herzustellen. Die Polizeilabors, mit denen ich im Zusammenhang mit den Recherchen an meinem Buch gesprochen habe, bestätigen mir, dass es kaum LSD-Beschlagnahmen noch gibt. Aber gleichwohl, wenn ich so allgemein rede, wie in einem solchen Interview, mit einem solchen Gespräch, dann ist das eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass ich nicht davon absehen kann, dass ich LSD-Erfahrungen habe, was ich da erlebt und erfahren habe. Nämlich Dimensionen erlebt habe, einen Blick auf die Realität erlebt habe, den ich im nüchternen Zustand nie erlebt habe. Das Problem, wenn ich jetzt so etwas sage, ist, dass das sofort dann klingt wie LSD-Propaganda. Und ich beschreibe ja im Nachwort meines Buches auch die Voraussetzungen, unter denen ich das genommen habe, beispielsweise, indem ich sage, ich war psychisch stabil. Nur das weiß man erst hinterher, wenn der Trip gelungen ist. Das weiß man aber nicht vorher. Und da liegt genau das Risiko. Das heißt, so schreibe ich auch, ich hatte Glück gehabt. Es hätte auch sein können, dass irgendetwas Psychotisches in mir lauert und LSD hätte das ausgelöst, ausgeklinkt, wie das manchmal auch Haschisch kann, und ich wäre abgedriftet, irgendwo gelandet, wie so viele.
Günter Ament. Mit LSD hat Albert Hoffmann also 1943 eine Substanz geschaffen, deren Wirkung unerwartete Dimensionen annahm. In einem Gespräch mit Arthur Godel 1993 wurde Hoffmann gefragt, wie er damit umgehen könne, einen solchen Stoff in die Welt gesetzt zu haben.
Ich habe keinerlei Schuldgefühle. Ich habe tatsächlich ein Medikament entwickeln wollen und es war ein Medikament. Dass es dann daraus ein Psychostimulans geworden ist, das stand nicht in meiner Hand.
Das war die eigene Überraschung eigentlich.
Das war die große Überraschung.
Und die ganzen Wirkungen nachher, auch das war ja nicht abzusehen. Aber ich denke, Sie haben das ja dann auch miterlebt, weiterhin als Chemiker haben Sie gesehen, dass plötzlich in Amerika das explodiert und man sagt, es hat eine Zeit gegeben, wo fast 100 Millionen Amerikaner in Kontakt mit dieser Droge gekommen sind. Was hat das denn bei Ihnen für Gefühle ausgelöst damals, als diese große LSD-Woge so richtig eben im Ziehen war?
Vor allem war ich überrascht, dass das passiert ist. Denn nach meinen eigenen Erfahrungen hätte ich nie gedacht, dass ein Stoff mit dieser Wirkung, mit dieser unheimlichen, dämonischen Wirkung jemals auf die Straße kommen könnte. Und das hat mich natürlich im gewissen Sinn enttäuscht, weil bis dahin galt LSD in der Psychiatrie eine Art als Wunderdroge. Man hat sehr viele Hoffnungen darauf gesetzt. Und dann kam natürlich diese andere Seite, ja, der Missbrauch. Dem man natürlich, den ich nicht steuern konnte. Aber ich muss sagen, das ist eben so, ein Stoff, wenn der einmal in der Welt ist, wenn er einmal existiert, dann hat man das nicht mehr in der Hand. Dann geht es weiter mit ihm entsprechend seinen Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, habe ich nicht ich geschaffen, das war ja die große Überraschung.
Die können Sie auch nicht mehr aus der Welt schaffen. Aber inzwischen wurde ja LSD verboten und dieses weltweite Verbot für diese Droge hat auch dazu geführt, dass man sagen kann, dass LSD außer in ganz speziellen klinischen Versuchen heute eigentlich nicht mehr angewendet wird. Sind Sie traurig darüber?
Ich hoffe, dass LSD wieder in die medizinische Forschung aufgenommen wird, dass das weitergehen kann. Denn die ersten 15 Jahre nach der Entdeckung des LSD, seiner psychischen Wirkungen, wurde ja LSD weltweit in der Psychiatrie angewendet, als Hilfsmittel in der Psychoanalyse. Und dann wurde es verboten, nicht wegen der Wirkungen in der Medizin, sondern auf der Straße. Und das war eine Enttäuschung, denn diese ersten 10 Jahre für einen so neuartigen Stoff, da kann man nach unmöglich ein endgültiges Urteil über die Verwendbarkeit, den Nutzen oder Schaden abgeben. Und deswegen finde ich es hoffnungsvoll, dass man jetzt wieder darüber nachdenkt, LSD wieder freizugeben für die psychiatrische, für die medizinische Forschung.
Sagte Albert Hoffmann, der Erfinder der LSD, des LSD, der im April 2008 im Alter von 102 Jahren gestorben ist. Morgen ein nächster Wendepunkt anstelle des Tagesgesprächs, wie die letzte politische Männerbastion der Schweiz geknackt wurde. Am 27. November 1990 hat das Bundesgericht verfügt, dass den Frauen in Appenzell-Innerrhoden das Stimm- und Wahlrecht nicht vorenthalten werden darf. Die Geschichte morgen um 1. Das waren die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rendezvous gibt's in Kürze online auf drs.ch und die laufende Aktualität laufend auf DRS4 News. Verantwortlich für die heutige Ausgabe war Christoph Wüthrich, für die Nachrichten Christian Lösche, am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.